Genau, was mir vom letzten Mal noch wichtig ist, also zum einen das Ziel, vielleicht können wir kurz die Präsentation schon mal wieder einblenden, Dankeschön. Das Ziel, dass es im ersten Timotheusbrief wirklich darum geht, dass wir Glaube und Liebe, dass das verbreitet wird und dass das heraus geschieht aus einer Verbundenheit mit Jesus. Ich glaube, dieses Ziel, diesen Fokus müssen wir durch alles, was in dem Brief passiert und was wir lesen, wahrnehmen. Und ein zweiter Gedanke, der mich auch nochmal bewegt, ein paar habe ich angesprochen, ja, ist denn Homosexualität jetzt erlaubt? Also wir haben ja in der... Danke. Ich muss hier den Apple TV wieder aktivieren, der hat sich entaktiviert. So, jetzt ist alles wieder gut? Ja, sehr gut. Und ich finde diese Frage schon interessant. Ist das erlaubt? Erlaubt ist ja eigentlich schon wieder die Frage, da gibt es ein Gesetz und das Gesetz erlaubt etwas oder verbietet etwas. Und das ganz Schwierige an einem Gesetz ist, dass es einfach nur Ja und Nein kennt. Na, du bist zu schnell gefahren oder nicht. Es ist erlaubt oder es ist nicht erlaubt. Und ich merke, wir haben, wenn es um den Glauben geht, dieses gesetzliche Denken so in uns drin, dass wir das nicht schaffen, uns davon mal zu lösen. Wir denken immer in diesen Kategorien. Aber ich glaube, gerade bei diesem Thema, aber bei fast allen, bei ganz, ganz vielen anderen Themen, ist es nicht so, dass es ein Ja und Nein gibt, sondern dass es da einen Graubereich gibt, dass dieses schöne Wörtchen, es kommt drauf an, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel ausmacht. Und deswegen möchte ich euch bitten, immer wieder mal zu fragen, Christus ist das Ende des Gesetzes. Könnte es nicht sein, dass wir vielleicht diese gesetzliche Kategorisierung, die wir in uns tragen, dass die vielleicht nicht angemessen ist, den Menschen nicht angemessen ist, der Sache nicht angemessen ist und vor allem dem Evangelium nicht angemessen ist? Das war nochmal so ein kleiner Nachgang, wo mich ein paar Leute angesprochen haben, wo ich denke, das wäre gut, da nochmal weiterzumachen. Dann möchte ich jetzt eingehen auf den heutigen Text und tatsächlich erstmal diesen Eingang zu wählen, von ein paar anderen Bibeltexten auf diesen Text zu schauen. Und ganz wichtig ist mir Römer 12, Vers 2. Paulus spricht davon, dass wir eine Erneuerung unseres Sinnes brauchen. Ich würde das mal so verstehen, dass wir lernen, alles aus der Perspektive des Reiches Gottes zu sehen und auch in dieser Perspektive zu leben. Dass wir lernen, Vorurteile und Sichtweisen, die dem Reich Gottes nicht entsprechen, abzulegen und in gleicher Weise dann eben auch aus der Identität als Kinder Gottes heraus die Welt und die Dinge zu verstehen. Also ein erneuertes Denken, das sagt, ich lasse diese Kategorien, wie zum Beispiel Gesetzlichkeit, ich lasse diese Kategorien, dieses weltliche Denken, das ich gelernt habe, zurück und denke aus dem heraus, dass ich ein versöhntes Kind Gottes bin, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Und lerne dieses neue Denken immer mehr in meinen Verstand und in mein Leben mit hineinzunehmen. Und ich lerne die Welt aus dieser neuen Perspektive herauszusehen. Ein erneuertes Denken aus der Identität der Kinder Gottes heraus, aus einer Identität eines Sohnes und einer Tochter Gottes heraus. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir in diesen alten Denkmustern bleiben, die die Welt uns vorgibt, dann werden wir an vielen Stellen die Bibel nicht verstehen. Und dann werden wir an vielen Stellen nicht verstehen, was eigentlich gemeint ist. Wir brauchen ein erneuertes Denken aus der Identität heraus, die wir haben, nämlich Kinder Gottes zu sein. Ein zweiter Text, den ich gerne noch hier reinbringen möchte, ist, dass Paulus sagt, es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Paulus sagt, in der Identität als Kinder Gottes sind die Unterschiede, die die damalige antike Welt ganz krass gelebt hat, aufgehoben. Der Unterschied zwischen Juden und Griechen, der Unterschied zwischen Sklaven und Freien, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, für die antike Welt vollkommen undenkbar, dass das irgendwie gleich ist. Paulus sagt, als Kinder Gottes seid ihr gleich. Ihr gehört zusammen. Ihr seid eine Einheit. Und ich glaube, wenn wir über diesen Text und über die Texte nachdenken, die wir nachher lesen, dann ist es ganz wichtig, das wahrzunehmen. Ein dritter, wenn man so in dem Bild bleibt, von den Bergspitzen. Also wir hatten die erste Bergspitze, Römer 12, zweite Bergspitze, Galater 3 und die dritte Bergspitze, das ist ein Text aus dem Alten Testament, Genesis 3, 16 bis 19. Das ist die Geschichte nach dem Sündenfall. Ihr kennt es alle. Die Geschichte mit der Frucht, die Adam da gegessen hat, kommen wir nachher auch noch mal intensiver drauf. Und danach werden die verflucht. Die Frau, also erst die Schlange, dann die Frau und dann der Mann. Und bei der Frau heißt es, der Fluch, der die Frau trifft, ist, dass sie Schmerzen bei der Geburt hat und dass sie sich unter den Mann unterordnen muss. Und beim Mann steht der Fluch, dass er Mühe bei der Arbeit hat und dass es eine gewisse Sinnlosigkeit in seinem Tun gibt, nämlich dass alles immer wieder von vorne anfängt. Und ich habe mir überlegt, ja, stimmt. Das trifft den Mann und die Frau in einer vielleicht besonderen Weise. Aber letztlich trifft es ja alle. Weil ich weiß nicht, ich gehe jetzt so langsam auf die 60 zu. Jemand sagte, wenn man morgens aufwacht, wenn man auf die 60 zugeht und keine Schmerzen mehr hat, dann ist man tot. Also zu leben gehört irgendwie dazu, dass man auch immer wieder mal Schmerzen hat. Das ist bei Frauen bei der Geburt eklatant. Ich glaube, wir Männer können es uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber auch Männer haben im Laufe ihres Lebens Schmerzen zu erleiden und leiden an der Gebrechlichkeit und an dem, wie wir eben als Körper sind. Und auch Männer müssen Unterordnung lernen. Es ist ja nicht so, dass alle Männer hier die Chefs sind, sondern die meisten haben das irgendwo, dass sie irgendjemand untergeordnet sind. Und auch Frauen kennen Mühe bei der Arbeit. Also gibt's, welche Frau kennt es nicht, andersrum gefragt, Mühe bei der Arbeit. Ja, das heißt, und aber auch Sinnlosigkeit. Ja, man macht was und dann, keine Ahnung, egal in welchem Beruf man ist, ein Jahr später muss man den gleichen Mist wieder machen, als hätte man ihn noch nie gemacht. Und man denkt, das ist so ein ewiger Kreislauf. Und macht das überhaupt Sinn? Und ich finde interessant, dass der Fluch auf der einen Seite einen spezifischen Teil hat, wo Männer und Frauen unterschiedlich trifft, zugleich aber einen allgemeinmenschlichen Teil hat, der alle betrifft. Ja? Wir sind Männer und Frauen unterschiedlich, deswegen ist der Fluch auch unterschiedlich. Gleichzeitig sind wir beides Menschen. Und deswegen trifft uns der Fluch auch ein Stück weit anteilig auch von dem, was die Frau bzw. den Mann betrifft. Ich finde es interessant, dass die Genesis das hier so formuliert und so aussagt. Und ich fand es sehr hilfreich, wenn wir dann in der Bibel schauen, wie wird über Männer und Frauen gesprochen, dass wir immer diesen Blick haben, ja, spezifisch, ja, aber immer nicht nur, immer auch noch mal ein bisschen breiter sehen, immer auch noch mal fragen, was bedeutet das vielleicht auch für Männer und hat es eine Bedeutung für Männer und umgekehrt, wenn was von Männern die Rede ist, hat es auch eine Bedeutung für Frauen, weil wir sind beides Menschen und weil wir Menschen sind, betrifft uns beides. Wir sind als Männer und Frauen zum Bilde Gottes geschaffen. So, das ist das, was uns verbindet. Wir sind also nicht nur unterschiedlich, wir haben auch Gemeinsames. Und ich glaube, das ist wichtig, das wahrzunehmen. Ja, jetzt möchte ich einsteigen tatsächlich mit dem 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 2, Vers 8 bis 10. Ich lese einfach mal vor. Zurück zum Gebet. Also vorher hat der Paulus über das Gebet gesprochen und dann ist er abgeschweift, zu einem anderen Thema und dann eben wieder zurück zum Gebet. Und dann sagt er, ich erwarte, dass dabei in allen Gemeinden die Männer mit reinem Gewissen ihre Hände zu Gott erheben, Oh, ist interessant, gell? Also bitte, liebe Männer, nicht so beten, wenn wir jetzt gesetzlich denken würden. Ja? Erheben. Wir denken nicht gesetzlich, also schiebt den Gedanken wieder weg. Dass Männer mit reinem Gewissen ihre Hände zu Gott erheben, frei von Zorn und feindseligen Gedanken. Und von den Frauen erwarte ich, dass sie sich dem Anlass entsprechend würdig anziehen. Sie sollen sich mit Anstand und Zurückhaltung schmücken, nicht mit aufwendigen Frisuren, Gold, Perlen oder teurer Kleidung. Mit guten Taten sollen sie sich schmücken. So gehört es sich für Frauen, die zeigen wollen, dass sie Gott ehren. Und wenn man das so liest, dann denkt man sich, okay, 2 Zeilen für die Männer, 5 Zeilen für die Frauen. Bei den Frauen wird es ausführlich, Gold, Perlen, schöne Frisuren. Bei den Männern, ja, so ein bisschen reines Gewissen. Das ist ja schön, ja, bei dem reinen Gewissen, das sieht man ja nicht. Ja, die Männer können sagen, ja, ich habe ja ein reines Gewissen. Ob sie es haben oder nicht, ist, sieht man ja nicht. Bei den Frauen wird was angesprochen, was man sieht. Total blöd, ja. Wenn jemand mit Perlen hier wäre, schöne Perlenkette, ja, zeigt sie mal, ja. Und dann fragt man sich, warum ist das so? Was ich ganz interessant finde, und ich habe das versucht deutlich zu machen, in den allermeisten Übersetzungen ist dieser kleine Abschnitt, dieses kleine Wort in gleicher Weise nicht übersetzt. Also die Basisbibel übersetzt da einfach nur, und von den Frauen erwarte ich. Und das in gleicher Weise fehlt. Die Basisbibel hat gesagt, die Übersetzer haben gesagt, das in gleicher Weise fassen wir einfach gut mit dem Wörtchen und zusammen. Aber wenn man nachdenkt, merkt man, in gleicher Weise ist ja ein bisschen was anderes wie und. So, ja? Und dann kann man sich fragen, okay, warum in gleicher Weise? Also, was haben diese beiden Dinge miteinander zu tun? Offensichtlich denkt sich Paulus, dass die irgendwie in die gleiche Richtung gehen. Sonst würde er ja nicht sagen, in gleicher Weise. Also muss es da eine Gemeinsamkeit geben in diesen beiden Abschnitten. Und tatsächlich gibt es die. Männer sollen Zorn und feindselige Gedanken lassen und sie sollen rein sein. Also was Negatives und was Positives. Frauen sollen überzogene, aufreizende Kleidung lassen und sollen gute Wege tun, gute Werke tun. Also interessant ist, dass beide Abschnitte eigentlich eine gleiche innere Logik haben. In gleicher Weise, ja, was lassen und was tun, gilt für Männer und für Frauen in gleicher Weise. Aber ich möchte noch mal ein bisschen innehalten und sagen, okay, das ist so die Oberfläche. Aber wenn wir nochmal bei den Männern jetzt anschauen, die sollen den Zorn lassen und sie sollen in reinem Gewissen vor Gott stehen. Was bedeutet das eigentlich? Und ich merke, es geht hier letztlich um meine Identität. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, wo ich sagte, das Ziel ist, dass wir Glauben und Liebe ausbreiten, aus unserer Verbundenheit mit Jesus heraus. Genau. Wenn ich in Verbundenheit mit Jesus lebe und Glauben und Lieben ausbreite, dann habe ich keinen Zorn und dann habe ich ein reines Gewissen. Das heißt, was eigentlich von uns verlangt wird, von uns Männern, dass wir ganz tief in Christus versöhnt sind. Dann habe ich ein reines Gewissen und dann habe ich auch keinen Zorn in mir. Ich selber kann das von mir aus sagen. Ich habe in vielen Jahren meines Lebens sehr viel Zorn in mir gehabt. Und ich habe in den letzten paar Jahren immer mehr gemerkt, wie Jesus mir nahe kommt. Und wie ich immer mehr entdeckt habe, was es bedeutet, ein Sohn Gottes zu sein. Ich habe seine Liebe erfahren. Ich habe seine Liebe kennen und spüren gelernt. Und ich habe gemerkt, dass der Zorn immer mehr sich aus meinem Leben verabschiedet hat. Und da gibt es eine Korrelation. Wie sehr bist du tatsächlich ein versöhntes, in Gott ruhendes Kind Gottes? Sohn Gottes oder Tochter Gottes? Und inwieweit bist du das einfach nicht? Und je mehr du versöhnt bist, je tiefer die Versöhnung in deinem Leben Raum gewonnen hat, in deinem Herzen, in deiner Seele, desto reiner ist dein Gewissen und desto geringer ist der Zorn. Und wir merken, darum geht's. Und jetzt in gleicher Weise, je mehr ich versöhnt lebe und in der Identität als Tochter Gottes lebe, desto weniger ist mir das wichtig, was andere über mich denken und wie andere mich sehen. Ich kann mich davon lösen. Ich kann frei sein. Ich muss nicht überlegen, was ziehe ich an, dass der oder die das und das über mich denkt. Sondern ich ziehe das an, was meiner Identität als Tochter Gottes entspricht. Was zu meiner Identität passt. Das heißt, Paulus lädt uns ein, eine Etage tiefer zu gehen. In gleicher Weise, wie Männer versöhnte Männer sein müssen, Söhne Gottes, und Frauen versöhnte Töchter Gottes, in gleicher Weise sollen wir zum Gottesdienst kommen und Gott anbeten. Und dann kommt wieder dieser Gedanke von der Genesis. Ich kenne auch Frauen, die zornig sind, oder? Gibt auch Frauen, die vielleicht kein reines Gewissen haben. Gibt es auch, ja, merkt ihr? Betrifft in gleicher Weise irgendwie auch die Frauen, was da für die Männer steht. Oder es gibt auch Männer, die Stunden vor dem Spiegel verbringen können. Ja, die gibt's. Und die sich genauso, wie es hier bei den Frauen genannt ist, Gedanken machen, was ziehe ich eigentlich an, dass der und der über mich das und das denkt. Das, liebe Männer, gibt es auch. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass die Pflegeprodukte für Männer einen größeren finanziellen Wert haben als Pflegeprodukte für Frauen. Da hat sich was entwickelt. Sagen wir es mal so. Das heißt, bei diesem Text nicht an der Oberfläche bleiben, sondern bitte in die Tiefe gehen. Hinter dem Tun und Lassen liegt ein gesundes Verständnis der eigenen Identität als versöhntes Kind Gottes. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir zum Gebet kommen, dann heißt es für Männer und Frauen, ich komme hier rein und mache mir bewusst, wer ich bin. Und das lebe ich. Frei von Zorn und frei von äußerem zur Schau stellen von irgendwas, sondern ich lebe einfach schlicht und ergreifend, wer ich bin. Und wie gesagt, es gibt eben auch Frauen mit Zorn und Männer mit unangemessener Kleidung. Ich fand es interessant tatsächlich, wie man jetzt aus diesen drei Perspektiven, die wir sozusagen eingenommen haben, auf diesen Text blicken und auf einmal in eine Tiefe kommen, die uns das nochmal erschließt, was es bedeutet. Ich möchte einen Schritt weitergehen. 1. Timotheus 2, Vers 11 und Vers 12. Die Frau soll durch stilles Zuhören lernen und sich dabei völlig unterordnen, schreibt der Paulus hier. Da kann man sich jetzt furchtbar drüber aufregen. Bitte, wenn ihr euch jetzt drüber aufregt, bitte nochmal ganz kurz innehalten. Ja? Also ganz kurz den Gang rausnehmen, die Emotionen rausnehmen. Das ist ein revolutionärer Satz für die Antike. In der ganzen antiken Welt gab es niemand, der gesagt hat, Frauen brauchen Bildung. Kein Rabbi hätte je eine Frau als Jüngerin angenommen. Never ever. Kein griechischer Philosoph hätte eine Frau als Lehrerin aufgenommen. Wir wissen von Sokrates, dass er seine Frau ziemlich gedisst hat. Er hielt sie für dumm und nervig. Und er kennt alle ihren Namen, Xantippe. So eine Xantippe, habt ihr das schon mal gehört? So eine schreckliche Frau. Der gelehrte Sokrates hat so über seine Frau gedacht. Dumm und nervig. Und hat es überall rum erzählt. Was für eine liebevolle Haltung. Und was hier steht, eine Frau soll lernen. Zuerst mal einfach festhalten. Das Christentum hat hier eine kleine Revolution gestartet. Jetzt aus unserer Perspektive würde man sagen, okay, könnte noch ein bisschen revolutionärer sein. Aber vielleicht ist es erstmal gut, das wahrzunehmen, bevor wir einen kleinen Schritt weitergehen. Das hat es vor Jesus nicht gegeben, dass Frauen bewusst gelehrt wurden. Aber dann trotzdem, der Satz, die Frage, wie hören wir diesen Satz? Das ist immer das Schwierige bei Übersetzungen. Übersetzungen gehen davon aus, dass diese Worte eine bestimmte Konnotation haben. Ich habe hier den Martin vor mir sitzen, ich schaue den ständig an. Das ist so unser Sprachgenie, glaube ich. Und er kann das, glaube ich, bestätigen, dass man oft Worte, dass es so auf ganz viele Nuancen ankommt, um Worte richtig zu verstehen. Und dass jeder Übersetzer, wenn er einen Text aufschreibt, sein Verständnis, wie die Konnotation ist, in diese Übersetzung reinlegt. Und er kann halt nicht schreiben, naja, es kann so bedeuten und es kann so bedeuten und es kann so bedeuten, sondern in der Bibelübersetzung musst du es halt übersetzen. Du musst es halt irgendwann mal reinschreiben. Und dann schreibst du es mit der Konnotation, die du denkst als Übersetzer, dass es die richtige ist. Und wir lesen den Satz und wir denken uns natürlich genauso wieder diese kleinen Dinge dazu. Wir lesen ja auch immer zwischen den Zeilen, wenn wir so einen Text lesen. Und man kann diesen Satz so hören, die Frau soll die Klappe halten und alles schlucken, was die Männer sagen. Ich glaube, häufig kommt es so bei uns an. Oder bei manchen zumindest. Man könnte es auch so hören, die Frau soll im inneren Frieden bereit sein, von Jesus zu lernen. Und auf einmal klingt es ganz anders. Und auf einmal merke ich, okay, wie war das? Wäre das vielleicht auch für Männer hilfreich, im inneren Frieden von Jesus zu lernen? Das Wort, das tatsächlich für Ruhe steht, kann man tatsächlich mit innerem Frieden auch übersetzen. Und was heißt es mit innerem Frieden? Ich habe vorher über die Erneuerung des Sinnes gesprochen. Wir haben alle von dem, was wir in unserer Umwelt gelernt haben, Vorverständnisse. Aber Reich Gottes funktioniert anders. Wir denken oft als verwundete Menschen über uns und über die Welt. Aber wir dürfen als versöhnte Kinder über uns und über die Welt denken. Und das verändert die Rahmenbedingungen unseres Denkens. Und ich glaube tatsächlich, dass das damit gemeint ist, dass wir dieses erneuerte Denken haben. Dieses vorurteilsfreie Denken. Dieses Urteils, dieses Denken, das sich von dem Reich Gottes her prägen und bestimmen lässt. Das ist innerer Friede. Und in der Haltung sollen wir lernen. Und dann lernen wir ja von Jesus. Wir lernen ja von ihm. Und bitte, der hat Ahnung und wir nicht. Und deswegen sollen wir auch in Unterordnung auf ihn hören. Und nicht in, ich weiß es ja besser. Und auf einmal merken wir, ups, dieser Satz kann so oder so gelesen werden. Und ich will ihn tatsächlich auf dem Hintergrund lesen, was hier unter positiv steht. Weil ich ihn von Römer 12 her und von den anderen, von der Genesis-Stelle her tatsächlich so verstehe, dass Frauen und Männer von Jesus lernen sollen in einer Haltung der versöhnten Identität eines Kindes Gottes. Das gilt auch für die Männer. Haben wir vorher bei der Genesis gesehen. Das betrifft die Frauen, aber eben die Männer auch mit. Und ich kenne auch Männer, die nicht aus der Haltung eines versöhnten Kindes heraus lernen. Und wenn es um geistliche Dinge geht, es besser wissen und wunderbar ihren Vorurteilen Raum geben. Kennt ihr auch, oder? Wie gesagt, man muss es nicht so auslegen. Für mich persönlich macht diese Auslegung so in der Weise Sinn, weil sie sich mit dem anderen, was Paulus schreibt, verbindet und deckt. Und weil ich merke, dass hier tatsächlich eine Verbindung ist zu dem, was vorher in dem ersten Timotheusbrief steht. Dieses Versöhntsein. Im Gottesdienst versöhnt sein. Im Lernen versöhnt sein. Versöhntes Beten, versöhntes Gottesdienst teilnehmen und versöhntes Lernen. Das ist das, was von Frauen und von Männern verlangt wird. Und da haben wir alle unsere Baustellen, glaube ich zumindest. Und dann geht es weiter, der schöne Satz. Ich erlaube nicht, dass eine Frau lehrt oder sich über einen Mann stellt. Sie soll sich vielmehr still verhalten. So ist es übersetzt in der Basisbibel. Interessant ist jetzt die Frage, wie sind diese beiden Sätze, also den ersten haben wir ja vorher angeschaut, wie man den auch hören kann, wie sind diese beiden Sätze miteinander verbunden? Im Griechischen sind diese beiden Sätze verbunden durch das kleine Wort de. Und de ist ein Scheiß. De weiß kein Mensch, wie man das übersetzt. Das ist sowas wie gell oder genau oder keine Ahnung, diese Füllwörter, kennt ihr die? Also das ist ja super cool, wenn du mit Engländern zusammen bist und dann erzählt jemand was auf Deutsch und dann sagt jemand, ja, also das ist dann so und so, genau, das ist so und so, genau, das ist so und so, genau. Und dann musst du den Engländern erklären, dass immer dann, wenn Deutschen genau sagen, also auf Englisch precisely, es dann total ungenau ist. Weil sie dann so um den Kreis rumreden und nicht die richtigen Worte finden und eigentlich sagen, was sie sagen wollen. Das ist so crazy sind wir Deutschen. Ja? Wir sagen genau, wenn es vollkommen ungenau ist. So, das sind diese Füllwörter, die man mega schwer übersetzen kann, wenn man nicht native sprachlich ist. Weil jeder, der damals das gehört hat, im alltäglichen Umgang genau wusste, wie man dieses Wort jetzt übersetzen muss, was es genau bedeutet. Das genau zum Beispiel immer ungenau bedeutet. Ich habe eine Übersetzung gelesen, meistens wird dieses De, weil man nicht weiß wie, gar nicht übersetzt. Und ich habe eine Übersetzung gelesen, die mehr sehr einleuchtend war, die sagt, also De hat immer was, markiert immer einen gewissen Unterschied. So ein bisschen wie aber schwächer wie aber. Ja, für die Sprachwissenschaftler. Wichtig ist, dass jemand gesagt hat, man kann es auch mit sonst übersetzen. Und jetzt lest mal den Satz. Ups. Zu weit. Lest mal den Satz, wenn er mit sonst steht. Wenn dieses Wörtchen D mit sonst übersetzt wird. Die Frau soll durch stilles Zuhören lernen und sich dabei völlig unterordnen, haben wir gesagt, wie wir es verstehen wollen. Sonst erlaube ich nicht, dass eine Frau lehrt oder sich über einen Mann stellt. Sie soll sich vielmehr, und dann kommt wieder dieses Stillverhalten, sie soll vielmehr im inneren Frieden sein oder sich im inneren Frieden aufhalten. Ah, wann macht es Sinn? Die Frau soll das lernen, übrigens auch die Männer, ja, haben wir gehabt, im inneren Frieden, innerlich verstehen. Und wenn sie es nicht gemacht haben, dann sollen sie bitte ruhig sein. Das macht für mich Sinn, das so zu übersetzen. Wie gesagt, das ist eine Übersetzungsvariante. Ich kann meine Hand nicht ins Feuer legen, dass die Übersetzung die richtige ist. Kann ich nicht. Aber aus dem, was ich in den biblischen Texten lese und bisher verstanden habe, macht das für mich Sinn. Sprechen viele Indizien dafür, diesen Vers so zu lesen. Wer Interesse hat, ich kann euch mal den Zeitungsartikel geben, wo das so beschrieben wurde. Die Übersetzung oder die Aussage ist dann klar. Die Frau soll nur lehren, wenn sie vorher etwas gelernt hat. Auch beim Lehren ist der Friede, der aus dem erneuerten Sinn kommt, entscheidend. Ja? Ich lehre nicht, um jemand mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Kennt ihr das? Gibt es ab und zu mal. Ja? Das ist nicht das, in welcher Haltung wir lehren sollen. Auch Männer nicht. Und dann macht es für mich absolut Sinn. Jetzt kann man sagen, okay. Gibt es das überhaupt? Ja, es gibt Frauen, die lehren. Die Priscilla zum Beispiel, die Frau von Aquila, hat gelehrt. Den Apollos hat die belehrt. Es war ein Mann. Das heißt, wir haben auch ein Beispiel, wo das sozusagen tatsächlich passiert, dass eine Frau Männer belehrt. Ja, das würde in diesen Kontext passen. Und es gibt noch eine Frau, die Männer belehrt hat und die sogar einen neutestamentlichen Text geschrieben hat. Kennt ihr die? Wer kennt sie? Eine Frau, die einen neutestamentlichen Text geschrieben hat und Männer belehrt hat. Maria, das Magnificat, kommt von Maria. Es ist ihr Gebet, das in der Bibel geschrieben ist. Die einzige neutestamentliche Stelle, die von einer Frau geschrieben wurde. Und am Ende der Weihnachtsgeschichte heißt es, Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Das heißt, das, was in der Weihnachtsgeschichte gelehrt wird, hat Maria der Gemeinde weitergegeben. Und Maria war eine sehr gebildete Frau. Sonst hätte sie das nicht gekonnt. Ich finde, das ist sehr interessant, dass tatsächlich hier zumindest zwei Frauen sind, die durchaus gegenüber Männern gelehrt haben. Das würde diese Sicht, die ich habe, unterstützen. Das ist kein Beweis, bitte. Und wenn ihr anderer Meinung seid, seid fröhlich anderer Meinung. Paulus begründet diese Sätze, die er geschrieben hat, mit folgender alttestamentlichen Stelle. Denn zuerst wurde Adam geschaffen, danach Eva. Und nicht Adam hat sich verführen lassen, sondern die Frau ließ sich verführen. Ja, also die Frauen sollen nicht lehren, weil sie, so könnte man es lesen, weil sie schneller verführbar sind. Jetzt lass uns mal genau in die Genesis reinschauen. Genesis 2 und 3. Der Adam wurde geschaffen. Und Gott hat zu ihm gesagt, vom Baum darfst du nicht essen, sonst stirbst du. Okay, das war die Aussage. Ist klar, oder? Später kommt der Teufel zur Eva und dann reden die über den Baum und dann sagt die Eva Folgendes. Gott hat gesagt, du darfst die Früchte nicht essen, und sie nicht berühren, sonst stirbst du. Finde den Fehler. Gott hat nicht gesagt, man darf die Frucht nicht berühren. Er hat nur gesagt, nicht essen, dann stirbst du. Aber die Eva ging davon aus, dass sie weder essen noch berühren darf. Ich kann mir gut vorstellen, der Adam hat gedacht, gehen wir auf Nummer sicher, und da sind wir wieder beim gesetzlichen Denken, gehen wir auf Nummer sicher, machen das Gesetz noch ein bisschen stärker, dass es ja nicht übertreten wird. Und dann kommt der Teufel und sagt, das stimmt nicht. Du wirst nicht sterben. Und es stimmt. Scheiße, der Teufel hat recht. Wer hat jetzt die Eva verführt? Was ist passiert? Sie hat nicht genau gelernt. Sie hat nicht genau zugehört. Aber wer ist eigentlich verantwortlich? So was Dummes. So was Dummes. Und wenn Paulus sagt, die Frau soll lernen, gründlich lernen, dass sie nicht verführt wird, dann ist das genau die Geschichte. Und übrigens, es gilt genauso für Männer. Gründlich lernen. Weil wenn wir Halbwissen haben, dann werden wir auch mit diesem Halbwissen untergehen. Halbwissen hat die Frau weggebracht vom Glauben und hat die ganze Geschichte ausgelöst. Halbwissen. Für mich macht diese Auslegung durchaus Sinn und ich finde es so spannend, dass in der Genesis tatsächlich diese Diskrepanz ist zwischen dem, was Gott dem Adam gesagt hat und was Adam der Eva gesagt hat. Interessant. Und deswegen, hör gut zu. Ganz zum Schluss noch der letzte Vers. Sie, also die Frau, wird dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt. Dabei soll sie in aller Zurückhaltung, im Glauben, der Liebe und der Heiligkeit leben. Ja, bitte aufpassen. Gerettet werden meint nicht im Sinne von das Heil bekommen, weil das Heil bekommt man nicht durch Kinder kriegen, sondern durch Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Da ist sich Paulus einig und das steht auch ständig an allen Ecken und Enden im 1. Timotheusbrief. Das heißt, das Wort, und das ist wichtig, das Wort gerettet werden meint an dieser Stelle was anderes wie an 25 anderen Stellen, wo das Wort gerettet werden vorkommt. Ja, Perspektive. Wir lesen von anderen Stellen aus, die klar sind. Vielleicht meint es sowas wie, dass es ein großer Segen ist, dass eine Frau das tut, zu was nur sie tun kann. Dass sie Kinder zur Welt bringt. Das ist das Vorrecht der Frauen. Das macht Frauen einzigartig. Und sie hat damit, und das macht was, ist was ganz Besonderes, Anteil an der Schöpfung. Sorry, Männer, kriegen wir nicht hin. Vielleicht meinst du das. Ich kann es nicht genau sagen. Da müsste man jetzt mal Sprachstudien machen, was das Wort retten alles noch bedeuten kann. Aber ich glaube, wenn wir in die Richtung diesen Satz auslegen, von den anderen biblischen Stellen her, kommen wir da in eine gute Richtung. Und dann geht es wieder darum, Glauben und Lieben aus der Verbundenheit mit Jesus auszubreiten. In aller Zurückhaltung Glauben, Liebe und Heiligkeit leben. Ja? Glaube und Liebe ausbreiten aus der Verbundenheit mit Jesus heraus. Das große Ziel, das hier steht. Ich weiß nicht, ob ihr dieser Auslegung folgen könnt oder nicht. Das ist eure Entscheidung. Das Schöne im CVM ist, dass wir eine ganz große Freiheit haben, dass unterschiedliche Meinungen uns in unserer geschwisterlichen Verbundenheit nicht trennen wollen. Deswegen können wir gerne auch Dinge stehen lassen. Für mich bedeutet das aber, dass wir nochmal merken, hey, wie schnell lassen wir uns durch biblische Aussagen triggern? Wie schnell reagieren wir als verwundete Seelen, wenn unsere Wunden berührt werden? Lasst uns immer mehr aus unserer Identität als versöhnte Töchter und Söhne Gottes heraus leben. Das führt zu erneuertem Leben, es führt zu versöhnten Herzen, zu gesunden Emotionen. Das führt zu einem Denken, das sich an Gottes Gedanken orientiert. Für mich ist das der Fokus und das, was ich aus diesem Text mitnehme. Aus dieser Haltung heraus zu leben und immer mehr in sie hineinzukommen. Das führt ohne das Gesetz weit über das Gesetz hinaus. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einem ganz spannenden Menschen. Er hat vor kurzem mit der Lydia über Meister Eckhart geredet. Meister Eckhart ist der, der das Wort Bildung erfunden hat. Ist ja heute in aller Munde und alle reden über Bildungskrise und was ist Bildung und so. Meister Eckhart hat das Wort Bildung erfunden. Und ich finde es total spannend, was er sagt, wenn es um das Thema Bildung geht. Die Leute brauchen nicht so viel nachzudenken, was sie tun sollten. Sie sollten viel mehr bedenken, was sie seien. Oder vielleicht frühneuhochdeutsch oder mittelalterliches Hochdeutsch, vielleicht was sie sind. Nicht gedenke man, Heiligkeit zu gründen auf ein Tun, Man soll Heiligkeit vielmehr gründen auf ein Sein. Ja, das ist genau der Gedanke. Ist es nicht schön, dass sich das, was wir jetzt auch gehört haben und was wir nachgedacht haben, hier bei Meister Eckhart wiederfinden? Bildung gründet im Sein und nicht im Tun. Jesus, wir danken dir, dass du bei uns bist. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder dahin führst, dass wir mit dir verbunden sind, dass wir zu dir gehören, dass wir an deiner Seite sind. Und danke, dass wir jetzt auch miteinander das Abendmahl feiern können, wo es genau darum geht, dass wir mit dir zusammen sind. Und wir wollen dich jetzt einladen, ganz besonders, dass du uns da berührst, wo wir innerlich in Gedanken gefangen sind, in vielleicht gesetzlichen Strukturen, vielleicht in Vorverständnissen, wo in uns solche Vorverständnisse da sind, die nicht deinem Reich entsprechen. Wir laden dich ein, wenn du jetzt im Abendmahl zu uns kommst, dass du unseren Leib, unsere Seele, unser Herz, unseren Sinn erneuerst. Denn du ziehst in uns ein und du kommst in unser Leben. Amen.